Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, dem ballorientierten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wie ihr schon hört, hört ihr nicht die Stimme vom Daniel, sondern meine, denn Daniel war für uns in Hamburg, also war nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern hat sich das Spiel im Stadion angeschaut und wird uns dann ja, davon berichten. Aber zunächst möchte ich mal Julian im Studio begrüßen.
Hallo auch von mir an alle Zuhörer. Ja, heute ohne Daniel, aber endlich wieder mit zweiter Liga. Länderspielpause ist vorbei, ein spannender Spieltag liegt hinter uns. Viel passiert, dazu gab es noch die zweite Trainerentlassung der Saison. Also wird auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Folge.
Ja, ich freue mich und ich glaube, wir starten auch direkt mit der Analyse des 10. Spieltags und fangen dann auch gleich beim HSV an, der ja gegen Greuther Fürth mit 2:0 gewann. Und da hören wir uns doch gleich mal die Einschätzung von Daniel kurz nach dem Spiel an.
Ja, so kurz nach dem Spiel HSV gegen Greuther Fürth. Ein sehr intensives Spiel, wie ja von Trainer Zorniger schon prognostiziert. Der HSV machte von Anfang an klar, dass man dieses Spiel dominieren möchte, dass man gewinnen möchte. Meffert konnte schnell das 1:0 markieren. In der relativ langen Nachspielzeit, 10 Minuten der ersten Halbzeit, gelang HSV-Stürmerstar Glatzel dann auch das 2:0. Normalerweise hätte der HSV jetzt auch schon durch wirklich hochkarätigste Torchancen alles klar machen können, vielleicht sogar müssen. Das Kleeblatt bekam Mitte der zweiten Halbzeit einen Elfmeter. Rigota trat an, aber vergab kläglich, sodass vom Gefühl her man sagen musste, der letzte Wille war jetzt auch gebrochen. Man of the Match für mich. Einmal mehr, wie könnte es anders sein? Bänisch, Zauberpässe par excellence. Es macht Spaß, diesem Mann beim Kicken am Samstag zuzuschauen. Daneben natürlich Elfmeterkiller Heuer Fernandes, der weitgehend fehlerfrei spielte. Und ein ganz quirliger Verteidiger Ramos, der überall zu finden war, der den Elfmeter verschuldet hat. Und damit natürlich einen kleinen Minuspunkt für sich verbuchen muss, aber ein großartiges Spiel. Vielen Dank, viel Spaß, Servus Christian und Julian, ganz liebe Grüße an alle Hörer, bis nächste Woche, ciao.
Vielen Dank Daniel für deine kurze Einschätzung. Ja Julian, Daniel spricht von einem intensiven Spiel. Ich glaube der HSV hat sich da auch ein bisschen ja, angepasst an die Intensität, vor allem gegen den Ball war man glaube ich aktiver, als man es eigentlich vom HSV kennt.
Ja, also der HSV hat auf jeden Fall einen anderen Ansatz gewählt. Walter wird ja oft dafür kritisiert, dass er sehr unflexibel ist und keine Anpassungen an den Gegner zeigt. Ja, ich würde sagen, er hat seine Kritiker eines Besseren belehrt. Der HSV hat am Ende dann weniger Ballbesitz als Fürth, hat prozentual sogar mehr lange Pässe gespielt als Fürth. Fürth kam auch öfter ins letzte Drittel, also der HSV schon mehr Wert irgendwo aufs Spiel gegen den Ball gelegt. Ja, der HSV hat einen neuen Spitzenwert in der Saison aufgestellt in puncto abgefangene Pässe. Also auch das unterstreicht das ganz klar. Und der HSV hat sich einfach dann nach der Führung ja, nicht drauf fixiert, aber war eben wichtig, dass man ins Umschaltspiel kommt. Ja, Fürth sehr, sehr hoch verteidigt nach Ballverlusten. Das hat man immer wieder das Gegenpressing umspielen können. Am Ende der HSV mit 9 Kontersituationen, absoluter Topwert. Und ja, das Einzige, was den HSV davon getrennt hat, mehr Tore zu erzielen als die 2, die es dann am Ende waren, ja, war die Entscheidungsfindung einfach im letzten Drittel bei den Umschaltsituationen, vor allem Dompe. Ja, da hätten sie, wie auch Daniel schon gesagt hat, noch deutlich mehr Tore tatsächlich erzielen können.
Die Zorniger Elf jetzt mit 12 Punkten aus 10 Spielen, sicherlich ein Start, der hätte besser sein können. Ich glaube, nichtsdestotrotz gab es im Spiel jetzt gegen den HSV Dinge, die Mut machen für die Zukunft.
Ja, Fürth hat eigentlich es geschafft, die Statik zumindest des Spiels ausgeglichen zu gestalten. Ist keine Selbstverständlichkeit gegen den HSV. Fürth wie immer 90 Minuten mit offenem Visier, sehr aktiv, sehr intensiv, am Ende 128 Kilometer gelaufen, ein extrem hoher Wert. Ja, in Fürth wird man sich am Ende an 2 Szenen klammern, erste Halbzeit mögliche rote Karte für Jatta. Und dann natürlich der verschossene Elfmeter von Rigotta in der zweiten Halbzeit. Dann hätte es vielleicht nochmal spannend werden können. An sich aus Fürther Sicht, ja, ich würde von einer ordentlichen Partie sprechen. Haben das Spiel, ja, wie gesagt, haben auf jeden Fall mitgespielt, aber waren einfach zu anfällig im Ballbesitz. Wir hatten 26 Ballverluste im eigenen Drittel, das ist der Saisonhöchstwert und viel zu viel. der HSV folglich mit 97 Balleroberungen auch einen Höchstwert in der Saison aufgestellt. Und ja, vor allem die Auswärtsschwäche ist einfach, was Fürth immer wieder das Genick bricht, auswärts nach wie vor ohne Sieg in dieser Spielzeit. Und ja, der HSV hat es auch immer wieder geschafft, das Fürther Pressing, ja, für das sie ja sehr bekannt sind, zu überspielen. Und auch hätte da auch deutlich mehr Tore erzielen können. Wie gesagt, Fürth durchaus auch mit guten Sehnen am Ende, auch Expected Goals bei Fürth tatsächlich um die 2, also auch nicht schlecht. Aber ja, waren einfach beide am Ende zu unpräzise. Beide haben nur gut 20% ihrer Schüsse aufs Tor gebracht. Und deswegen am Ende nur 2 Tore gefallen, hätte sicherlich auch, keine Ahnung, 4-2, 5-3, 5-2, irgendwie sowas werden können. Aber er war auf jeden Fall ein spannendes Spiel.
Für Daniel ist in der HSV-Abwehr Ramos hervorgestochen mit einer guten Leistung. Sahst du ihn auch stark?
Ja, Ramos, oft kritisiert am Anfang der Saison, hat ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, er hat den Elfmeter verschuldet. Aber ansonsten, ja, HSV zu 0 gespielt, dafür war er ein wichtiger Faktor. Hat er auch mit 22 Balleroberungen die meisten auf dem Feld und wirklich eine gute Leistung gebracht.
Ja, ein weiterer Mann, den Daniel jetzt nochmal hervorgehoben hat, war Laszlo Benes im Mittelfeld. Ja, hat starke Pässe nach seiner Meinung gespielt. Das kann auch die Statistik beweisen mit 4 gespielten Schlüsselpässen. Also ich glaube, da gehst du auch mit.
Da gehe ich definitiv mit. Ist eine richtige Wahl von Daniel Benes zu erwähnen. Für mich auch der Man of the Match an Platz 1. 90% Passquote, super Wert. Saisonschnitt von ihm liegt bei 76%. 1-0 vorbereitet, 4 Pässe in den Strafraum angebracht, du hast es gesagt, 4 Schlüsselpässe, 4 Großchancen kreiert. Sehr ballsicher gewesen, auch gegen den Ball gut gewesen, 5 Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Also ja, Benes auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Ja, der HSV steht jetzt mit 20 Punkten nach 10 Spielen ja eigentlich gut da, ein Zweierschnitt. Das ist ein Schnitt, mit dem du normalerweise aufsteigst. Ja, wir verfolgen es weiter, wie es jetzt in Kaiserslautern weitergeht. Schwierige Aufgabe, Spitzenspiel auf dem Betze, also das wird nochmal eine echte Prüfung für die Hamburger. Fürth hingegen, wir haben es erwähnt, punktetechnisch ist das nicht zufriedenstellend, auch wenn man leistungsmäßig bisher ja immer gut mithält. Umso wichtiger wird es nächste Woche, wenn zu Hause Osnabrück kommt, und das wird ja ein Pflichtsieg, denke ich.
Kommen wir zur nächsten Partie. Der erste FC Nürnberg hat Hertha BSC empfangen und dabei 3-1 daheim gewonnen. Ja, vor dem Spiel beide mit 12 Punkten im Mittelfeld dagestanden. Okay, die stehen jetzt auch noch beide im Mittelfeld. Aber es war natürlich schon eine sehr richtungsweisende Partie, ob man vielleicht ein bisschen nach unten schauen muss oder ob man nochmal oben anklopfen kann. Ja, war auch ein sehr wildes Spiel, das alles dabei hatte. 11 Meter, 2 rote Karten, ein Eigentor, Spiel gedreht. Irgendwo typisch für den Club.
Ja, mal wieder muss man sagen, hat der Club ein Spiel gedreht, bereits zum 8. Mal lag man in Rückstand, nur Osnabrück und Braunschweig da häufiger hinten gelegen. Hat man auch immerhin noch 9 Punkte geholt, auch da keine mehr nach Rückstand geholt. Aber vor allem auch zu Hause schafft man es immer wieder, die Spiele nach Rückstand auf die eigene Seite zu ziehen. Zum 4. Mal das 0-1 kassiert und trotzdem nie verloren. Also das spricht für die Mannschaft, aber auch für die Fans in der heimischen Arena, die immer wieder ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Ja, von der Herangehensweise ein Spiel, das man ja so ungefähr erwarten konnte. Nürnberg mit leichten Vorteilen, was den Ballbesitz angeht, mit 55%, gewohnt passsicher und auch kaum mit langen Pässen. Nur 8% diesmal, also das wurde auch ein bisschen besser im Vergleich zu den Vorwochen. 84% Passquote, das war die beste Passquote seit 4 Wochen. Nachdem man 3 Spiele lang nicht mehr über die 80% gekommen ist, war das deutlich besser. Allerdings auch, weil die Hertha im Laufe des Spiels immer passiver wurde.
Die Aufstellung vom FCN war ja, ja, ich will es nicht sagen überraschend, aber hatte durchaus ein paar spannende Dinge drin. Zum einen natürlich Can Usun, das Top-Talent der zweiten Liga, war jetzt ein paar Mal auf der Bank gesessen, jetzt hat er wieder gespielt und das in neuer Rolle. Und das war auch durchaus spannend zu beobachten, denke ich.
Ja, die Nürnberger haben da quasi lange Zeit ohne echten Stürmer gespielt, denn Can Usun hat sich da als nomineller Stürmer immer wieder ja, tief fallen lassen in die Halbräume, was er ohnehin sehr gerne macht, hat er durch... Er versucht Platz zu schaffen für die einlaufenden Außenstürmer. Also Nürnberg da teilweise im 4-5-0 agiert. Dazu natürlich wieder inverse Außenverteidiger Chimarama. Man ist es ja gewohnt, dass er auf der 6 im Spielaufbau aktiv ist, aber auch Brown auf der anderen Seite häufig zentral. Also wirklich alles sehr eng aneinander beim Club, um kombinieren zu können. Haben da ein paar feine Techniker, hat man gesehen. allerdings auch bei Ballverlust von Vorteil, so viele Spieler in Ballnähe zu haben, um dann im Gegenpressing zustechen zu können. Das ist ihnen auch in diesem Spiel wieder gut gelungen. 18 hohe Balleroberungen, dazu 33 Balleroberungen im Mittelfeld. Topwert bisher in dieser Saison. Und ja, der Club ist nicht die Nummer 1, was Konterabsicherung angeht, denn da ließ bisher kein Team weniger zu nach gegnerischen Kontern.
So war es ja auch wieder gegen die Hertha, auch schon in der ersten Halbzeit, auch wenn die Hertha in Führung geht, war ja ansonsten von der Hertha nicht die Welt zu sehen, der Club aktiver gewesen, aber dennoch hat es die Hertha immerhin geschafft, das Ganze halbwegs ordentlich zu verteidigen im ersten Durchgang.
Ja, man hat sich da wirklich auf die Defensive beschränkt, wie du schon sagst, bis zum Elfmeter gut verteidigt, viele Angriffe der Nürnberger gut wegverteidigt, viele Pässe ins letzte Drittel sind zwar angekommen beim Club, allerdings, ja, das Zentrum war dicht, waren da sehr tief gestanden, sieht man auch an den Flanken der Nürnberger, da kamen nur 2 von 15 an. Ja, im Zentrum war es wirklich schwer für Nürnberg und Hertha, wie du schon sagst, vorne einmal gut kombiniert, eiskalt gewesen über die rechte Seite. Sifuik mal wieder mit einer Willensleistung, mit Wucht da durchgelaufen, aber natürlich auch der Fehler von Martinha, der da im Tor bleiben muss. Dann auch ein Ticken unglücklich von Chiumara in der Mitte, was dann letztendlich das 1-0 für die Hertha begünstigt.
Ja, du hast es gesagt, die Hertha in der zweiten Halbzeit ein passiver geworden. Schon beim 1-0 hat sich dann auch fortgesetzt und dadurch ist das Spiel dann auch nochmal gekippt.
Ja, wie gesagt, es war wirklich schon auffällig, dass die Hertha da sich immer weiter zurückgezogen hat, immer passiver verteidigt hat. Ging auch mit der zweiten Halbzeit so weiter und dann auch wirklich folgerichtig das 1-1, wo dann die Hertha sogar schon im eigenen 16er zu passiv war. Hertha auch zwischen dem 1-0 und dem 1-3 nur mit 5 Abschlüssen und 0,2 Expected Goals. Also das war dann deutlich zu wenig von den Herthanern.
Du hast jetzt gerade schon kurz die zweite Halbzeit angerissen. Der Club hat 1-0 geführt und die zweite Halbzeit war dann extrem turbulent. Ich habe schon gesagt, Spiel gedreht, rote Karten, erzähl doch da mal was dazu.
Ja, 2 rote Karten, für beide Rotzünder auch nochmal besonders bitter, weil sie da jeweils durch ihre Mitspieler in Not gebracht werden. Einmal Kempf, der da ja einen riskanten Ball von Bouchalakis noch versucht irgendwie aufzunehmen und dann das Foul macht. Genauso Marquez, der durch Martinha in die Bredouille gebracht wird. Also ja, wirklich bitter für die beiden Rotzünder. Ja, letztendlich ein absolut verdienter Sieg für die Nürnberger, muss man sagen. 2-1 Expected Goals. War mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung, nachdem es zuletzt nicht mehr so gut geklappt hat, auch was die Spielanlage anging. Hat da wirklich Hertha wenig Zugriff geboten. Nur 7 hohe Balleroberungen für die Hertha. Also Club konnte das Spiel ruhig aufbauen, auch sehr präzise im Überspielen der Herthaner Ketten gewesen. 81% der progressiven Pässe kamen an. Auch Brown auf der linken Seite, ich habe es gesagt, er ist immer wieder in die Mitte gezogen, da ein wichtiger Faktor gewesen. 15 progressive Pässe gespielt, aber auch gegen den Ball sehr stark. Ich sprach auch über das Gegenpressing. Brown mit 10 Balleroberungen in des Gegners Hälfte. Also ja, es macht allgemein Spaß, diesen jungen und technisch versierten Spielern beim Club zuzuschauen.
Gibt ja viele davon, Brown, Kastrop und natürlich muss immer genannt werden Can Usun. Wir hatten schon kurz darüber, aber ja, Can Usun jetzt in neuer Rolle im Sturm, hat zwar einen Elfmeter geschossen, aber er hat sich davon nicht beirren lassen, kam ja innerhalb des Spiels noch stärker zurück als vorher, möchte man was sagen, und hat auf jeden Fall auch eine richtig gute Leistung gezeigt.
Ja, das spricht absolut für seine Qualität, dass er sich ja zum einen den Elfmeter nimmt, aber dann auch nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern weitermacht im Alter von 17 Jahren, wirklich beeindruckend. Ich habe es schon erwähnt, war viel unterwegs, immer anspielbar, eben häufig in den Halbräumen, hat auch 39 gespielte Pässe. Das war für ihn Saisonhöchstwert, dazu 9 seiner 11 Dribblings gewonnen, an knapp der Hälfte der Nürnberger Schüsse direkt beteiligt, aber nicht nur mit Ball, sondern auch gegen den Ball sehr fleißig und 9 defensiv Zweikämpfe geführt.
Den Club haben wir jetzt, denke ich, zu Genüge gelobt. Dann muss man natürlich auch ein kritisches Auge auf die Hertha werfen. Dachte man schon, man hat sich stabilisiert, hat man sich meiner und deiner Meinung ja auch in den letzten Wochen nach dem Fehlstart. Aber ja, Pal Dardai sprach vor dem Spiel davon, dass das Ziel zur Winterpause noch Platz 4 bis 5 ist. Das ist jetzt natürlich nicht nur punktetechnisch, sondern auch bezüglich der Leistung ein großer Rückschritt.
Ja, es war schon eine der schwächsten Saisonleistungen der Hertha, das muss man deutlich so sagen. Hat auch mal wieder, was am Saisonbeginn auch immer das große Problem war, die Kreativität aus dem Zentrum gefehlt. Preljak ist da natürlich kein Creator auf der 10, sondern eher so ein zweiter Stürmer. Rehse, natürlich immer ein wichtiger Faktor, hat auch in Nürnberg viel probiert, aber auch viele Bälle verloren. Ja, Dardai hat da auch ein bisschen Selbstkritik geübt, hat gemeint, die Spieler wirkten nicht frisch, was vielleicht auch seine Schuld war. Ja, ein Auftritt, der grundsätzlich Fragen aufwirft, aber ja, nach dem Positivtrend der letzten Wochen meiner Meinung nach nicht das Gesamtkonstrukt in Frage stellen sollte. Kann passieren, solche Rückschläge. Meiner Meinung nach ist man weiterhin auf dem richtigen Weg und ja, die nächsten Wochen werden zeigen, ob es vielleicht doch nochmal ins obere Drittel geht vor der Winterpause.
Die nächsten Wochen, du sagst es, nächste Woche geht es weiter, daheim gegen Paderborn. Ja, wahrscheinlich nicht das Team der Stunde, aber schon eines der Teams der Stunde, wird auf jeden Fall sehr spannend. Da muss dann auf jeden Fall eine Reaktion her von der Hertha. Auf der anderen Seite der Club, wir haben es angesprochen, wichtiger, richtungsweisender Sieg. Und jetzt auswärts in Kiel beim aktuell Tabellendritten, zu dem wir ja auch noch kommen, steht die nächste schwere Aufgabe vor der Tür.
Apropos SC Paderborn, der Aufwärtstrend der Ostwestfalen geht weiter. 2:2 gegen den FC St. Pauli, ein Ergebnis, das man ja gegen den Liga-Primus erstmal so holen muss. Und ja, ich denke, das war ein ziemlich spannendes Spiel aus vielen Perspektiven.
Ja, war aus sehr vielen Perspektiven spannendes und ja auch taktisch einfach interessantes Spiel auf einem sehr hohen Zweitliganiveau meiner Meinung nach. Vor allem spannend, Paderborn mit einem anderen Defensivansatz als gewohnt, haben sich mehr auf Kompaktheit fokussiert, hatten immer wieder enge Abstände zwischen den Mannschaftsteilen, das war auf jeden Fall, hatte Priorität an dem Tag. Sind nicht so hoch angelaufen, wie sie sonst gerne mal machen. Ziel war es stattdessen ganz klar, keine Zwischenräume anzubieten, weil St. Pauli ja da, wie wir schon oft erwähnt haben, in diesen Räumen einfach sehr gerne spielt und durch die gegnerischen Ketten sich kombiniert. Und diese Räume einfach suchten die Paderborn, so gut es geht, eben nicht angeboten. Paderborn, ich habe es gerade gesagt, nicht sonderlich aktiv ganz vorne verteidigt, hat wirklich gewartet auf einen Pass von St. Pauli. Ansonsten wartet St. Pauli ja ganz gerne mal mit dem Abspiel, bis der Gegner raussticht aus der Ordnung. Den Gefallen hat Paderborn ihn nicht getan. Und ja, was auch gut war bei Paderborn, sehr flexibel verteidigt in der Defensivpositionierung, mal mit 4 Mann hinten, mal mit 5 Mann hinten, je nachdem wie Pauli gerade einfach die Räume besetzt hat. Und ja, deswegen glaube ich, hat auch Kin Zombie gespielt bei Paderborn das erste Mal seit August wieder, weil er einfach hinten flexibel einsetzbar ist und hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht.
Ja, die vielen Defensivkniffe von Kwasniok, die ja, hören sich nicht nur gut an in der Analyse, sondern die haben auch richtig gut funktioniert auf dem Platz.
Ja, in der ersten Halbzeit hat Paderborn wirklich wenig zugelassen. Nach vorne hatten sie auch wenig, muss man auch sagen. Aber das 1-0 war ein absolutes Traumtor. Muslia, auch oft gelobt von uns, aus der eigenen Hälfte. Also wer das nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nochmal anschauen. Ja, ist so ein bisschen Tor der Saison verdächtig, meiner Meinung nach. Ja, aber ansonsten erste Halbzeit, Paderborn gut verteidigt, von St. Pauli hingegen nicht gut. St. Pauli ist kaum in isolierte 1-gegen-1-Situation gekommen. Man kann auch sagen, Smith, der schon ein bisschen der Taktgeber aus dem Zentrum heraus ist, der immer wieder zwischen Vierer- und Fünferkette pendelt, hat gefehlt. Dessen Rolle hat Wahl übernommen. Ja, auf der anderen Seite Paderborns größtes Plus war aber nicht nur das Verteidigen, sondern eben auch die Ballsicherheit im tiefen Ballbesitz. Weil so haben sie immer wieder Ruhephasen gehabt von Paulis Ballbesitzspiel. Deswegen auch über 90 Minuten gesehen ist der Ballbesitz und die Passverhältnisse auf den ersten Blick sehr ausgeglichen. 48-52% Ballbesitz, 88-87% Passquote. Aber, und das ist dann auch, wo es drauf ankommt, das war eben der große Unterschied über 90 Minuten gesehen, das Spiel nach vorne, wo wir auch noch gleich drauf eingehen auf die zweite Halbzeit. Deswegen ja, bei St. Pauli war das deutlich präziser. Bei den raumgewinnenden, progressiven Pässen kamen bei Paderborn nur 63% an, bei Pauli hingegen 84%. Und ja, das auf jeden Fall ja, durchaus spannend, denke ich.
Ja, du sagst es, Pauli deutlich präziser beim Spiel nach vorne. Das heißt, in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch besser.
Ja, in der zweiten Halbzeit wurde es besser von Pauli. St. Pauli hat zur Halbzeit umgestellt. Saad zur Pause raus, der sonst eine ja, wahnsinnig gute Saison bislang spielt, hat an dem Tag aber nur 18% seiner Zweikämpfe gewonnen, hat kein Dribbling gewonnen. Also das kann man kaum glauben, wenn man ihn sonst spielen sieht. Hat einfach einen schlechten Tag gehabt, hat auch den Fehlpass vom 1-0 gespielt. Aber ja, zweite Halbzeit war dann deutlich besser. Ja, wirklich Powerplay kann man einfach sagen. 24-3 Angriffe für Pauli, 10-2 Schüsse, 32-8 angekommene Pässe ins letzte Drittel. Und ja, nicht umsonst laut Pauli-Coach Hürzler die beste Halbzeit der Saison gewesen. Man kam dann immer wieder gefährlich über die Flügel, haben in der zweiten Halbzeit 80% der Angriffe über die Außenbahn initiiert, haben auch 19 Flanken geschlagen, sehr viel. und haben das Spiel dann zwischenzeitlich verdient gedreht, auch aus Expected Goals Sicht aus Pauli insgesamt 1,9 zu 0,8. Also waren da wirklich eigentlich die bessere Mannschaft und da deutete dann wenig darauf hin, dass es nicht doch noch gewinnen.
Ich glaube, die Einwechslung von Conte hat dann auch nochmal das Spiel so ein bisschen verändert.
Definitiv. Conte einfach mit seinem Tempo bei Umschaltaktionen extrem gefährlich gewesen. Hat nicht umsonst auch das 2:2 stark vorbereitet. Bilbia, der Torschütze, ohnehin auch ein super Spiel gemacht. Hat auch beim Stand von 1:1 so ein bisschen aus dem Nichts eine sehr gute Chance aus 2:1. Wäre unverdient gewesen, habe ich schon gesagt, aber war theoretisch möglich. Aber eine super Parade von Vasili, vom Pauli-Hüter. Ja, Nachspielzeit war dann auch nochmal sehr spannend. Erst Abseitstor Paderborn, dann noch ein Eckball und Kopfball von St. Pauli, den Paderborn auf der eigenen Linie klärt. Also ja, wirklich ein Spiel, das wenig Wünsche offen gelassen hat.
Ja, für Paderborn unterm Strich, glaube ich, ein positives Ergebnis. Kwasniok war da auch vollen Lobes für die Paulianer, der stärkste Gegner in seinen über 2 Jahren Amtszeit bei Paderborn. Also dementsprechend dürfte er zufrieden sein mit diesem Punktgewinn. Der Aufwärtstrend geht weiter und jetzt kann man mit Selbstvertrauen nach Berlin fahren. Ja, Pauli hingegen sicherlich nicht auch komplett unzufrieden. Wie gesagt, nach schwacher erster Halbzeit gut zurückgekommen, zeigt nochmal die Flexibilität des Tabellenführers. Und ja, dann will man sicherlich nächste Woche zu Hause gegen den KSC nachlegen und wieder dreifach punkten.
Apropos KSC, der KSC hat am Wochenende mit 3:0 gegen Schalke 04 gewonnen. Sicherlich mit viel Spannung erwartet, erstes Spiel vom neuen Schalker Trainer. Hoffnung war wahrscheinlich groß, gab ja auch durchaus positive Anzeichen in der Länderspielpause im Testspiel. Aber ja, die Ernüchterung folgte, denke ich, recht schnell.
Ja, der erhoffte Schalker Befreiungsschlag blieb aus. Ganz im Gegenteil, es war der nächste Tiefschlag für die Schalker. Der neue Trainer direkt bitter enttäuscht und ja, auf Zahlen verwiesen. Zahlen lügen nicht, sagt er. Sehen wir genauso. Aber angesprochen auf die Laufleistung seiner Mannschaft, die ja, er kritisch angemerkt hat, 6 Kilometer weniger als der KSC. Also ja, da war er schon bitter enttäuscht.
Laufleistung zum einen, du hast das angesprochen. Ansonsten natürlich auf Schalke immer wichtig, ja, Standardwort Maloche, arbeiten und das geht natürlich viel über Zweikämpfe, aber auch die Statistik lügt nicht und ist durchaus alarmierend für Schalke.
Ja, und noch viel erschreckender als die Laufleistung. 10. Saisonspiel, zum 10. Mal die schlechtere Zweikampfquote als der Gegner. Klar, man muss immer vorsichtig sein mit diesen Zweikampfstatistiken, aber in diesem Ausmaß ist das schon sehr auffällig und sehr bedenklich. Auch das hat Gerets auf der PK bemängelt, dass man immer zu spät war in den Zweikämpfen. Ja, und dann wird auch die Systemfrage unabhängig und hinfällig, weil wenn man das ganze System nicht mit Leben füllt, dann, ja, dann kann der Trainer auch wenig ausrichten, denn dann ist man wieder bei den Grundtugenden, wie wir es gesagt haben, Einsatzbereitschaft, Malochen, Zweikampf, Stärke und Härte, was eigentlich bei einer Profimannschaft kein Thema sein dürfte. Deswegen eigentlich auch fast schon unerheblich, dass ja, die Schalke im 3-5-2 agierten, denn ja, die Leistung war einfach zu schlecht, um über Taktik reden zu können.
Die Leistung von Schalke war schlecht. Auf der anderen Seite gehören natürlich auch immer zwei dazu. Der KSC hat es, denke ich, nachher auch durchaus zuvor schwierigen Wochen, wo viele, viele Punkte nicht geholt wurden, hat jetzt auch wieder eine gute Leistung gezeigt, muss man auch einfach sagen. Ne?
Ja, insbesondere in der ersten Stunde des Spiels KSC wirklich die deutlich bessere Mannschaft, hat hinten wenig zugelassen in dieser Phase, gerade mal 2 Abschlüsse von Schalke, eine Großchance von Lasme, die ja kläglich vergeben wurde, aber der KSC in dieser Zeit mit 10 Abschlüssen und einer verdienten 2:0-Führung. Schalke mal wieder, muss man leider sagen, fehleranfällig, 74 Ballverluste in dieser ersten Stunde, das ist negativ, Rekord in dieser Saison, davon 22 im eigenen Drittel, das ist einfach zu viel. Aber eben auch gegen den Ball zu passiv. KSC durfte kombinieren, hatte 57% Ballbesitz und 87% Passquote in den ersten 60 Minuten. Nicht unbedingt KSC-typisch, der ja gerne auch mal ins Risiko geht. Aber Schalke hat sie eben gelassen, weshalb sie auch oft ins letzte Drittel kamen.
Und im letzten Drittel ist es ja auch keine Seltenheit, dass der KSC viel über die Flügel agiert, viel über die Außenverteidiger mit anschiebt. Viele Flanken schlägt und auch das hat Schalke einfach nicht verhindert.
Ja, richtig. Wieder mal viele Flanken der Karlsruher. 18 an der Zahl in den ersten 60 Minuten. 8 davon kamen an, unter anderem beim 1:0 und 2:0. wenig Balldruck der Schalker, insbesondere beim 2:0. Das ging einfach ja, zu einfach und die KSCler durften da entspannt, will ich fast schon sagen, flanken, haben da auch einen Zielspieler gefunden in Matanovic. Haben wir bemängelt, dass da so ein bisschen der Partner von Schleusener fehlt. Zum einen hat er das 1:0 vorbereitet für Lars Stindl, der da aus der Tiefe gekommen ist. Diesmal auf der Zehnerposition genau sein Ding, wie man bei diesem 1:0 gesehen hat. Und super mit der Innenseite abgeschlossen. Ich glaube, André Schubert war es mal, sein ehemaliger Trainer, der ihn mal ja, beschrieben hat als den besten ja, Innenseitenschützen, den es ja, auf der Welt, ich weiß nicht auf der Welt, aber in Deutschland zumindest gibt. Ja, das war ein typisches Stindl-Tor. Allerdings der KSC ja nicht nur ja, plump die Flanken geschlagen durch die Außenverteidiger, sondern da auch sehr flexibel gewesen in der Positionierung, viel rochiert. Schleusener beispielsweise, der Stürmer mit 8 Flanken, dazu auch mal Nebel auf Außen zu finden, hat da auch das 2:0 vorbereitet, aber eben auch gute Pässe aus dem Zentrum gespielt. Ohnehin ein gern genommenes Mittel gegen Schalke, diese vielen Positionsrochaden. Allerdings kamen die Schalker, wie schon eingangs erwähnt, überhaupt nicht in die Zweikämpfe. 52 Defensivduelle geführt. Das war deutlich unter Saisonschnitt und ja, auch bedenklich, wenn man weniger Ballbesitz hat. Schalke findet da einfach keine Balance, entweder zu wenig oder zu viel Zweikämpfe. Ja, auch das tiefe Verteidigen hat nicht wirklich geholfen, sondern eher dem KSC zu mehr Dominanz verholfen.
Nach dem Spiel Karel Geretz, der neue Schalke-Trainer, hat sich auch ein bisschen überrascht gezeigt, dass der KSC, den er sehr stark fand, eigentlich nicht mehr Punkte hat und da steht, wo er aktuell steht. Wir hatten es ja auch schon öfter darüber, dass der KSC in vielen Statistiken und auch einfach spielerisch ja eigentlich nie wirklich schlecht war. Dennoch Christian Eichner, KSC-Trainer, ein bisschen der Kritik gewesen. Zum einen ja, wegen der Stindl-Thematik, dass er im Sturm spielt, nicht auf der 10. Zum anderen glaube ich auch ansonsten, dass er hinten der Viererkette wenig gewechselt hat, war oft ein Kritikpunkt. Jetzt hat Herold links hinten gespielt statt Heise, dafür hat er viel Lob bekommen. Und deswegen unter dem Strich, der KSC hat es, denke ich, gut gemacht, ist an sich, bis auf ein paar personelle Ausnahmen, aber spielerisch schon irgendwo bei sich geblieben und hat dadurch auch wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden.
Ja, richtig. Vor allem war man auch endlich mal wieder effektiv vor dem Tor. War ein insgesamt guter Heimauftritt, aber eben auch mit einem guten Timing, als die Schalke dann etwas ja, aktiver wurden, nach einer Stunde wenig später das 3:0 markiert, dann sich auch zurückgezogen in der letzten halben Stunde, da den Schalkern ein bisschen mehr den Ball überlassen, selbst wenig nach vorne gemacht, aber dafür eben defensiv sehr klar gewesen mit 77% gewonnenen Defensivduellen in der letzten halben Stunde, was letztendlich den Schalkern die ja, mögliche Rückkehr ins Spiel verwehrte. Also endlich mal wieder eine ja, nahezu perfekte Leistung über 90 Minuten. Das KSC, wie gesagt, verdient gewonnen, auch wenn die Expected Goals etwas knapper sind. Ja, diesem KSC ist in dieser Form deutlich mehr zuzutrauen, als vielleicht jetzt aktuell die Tabelle aussagt.
Auf der anderen Seite Schalke, aktuell wahrscheinlich eher wenig zuzutrauen. Ja, neuer Trainer, immer eine große Hoffnung. Thomas Reis, viel in der Kritik gestanden. Jetzt muss man aber trotzdem festhalten, 3 Spiele ohne ihn, 0 Punkte. Zweimal unter Interimstrainer Kreuzer, jetzt viel Hoffnung gehabt, wie gesagt, unter dem neuen Schalker Trainer Geretz. Ja, der hat viel versucht, aber da hat auch wenig geklappt.
Ja, natürlich bitter, wenn du so als Trainer startest und da der Effekt gleich ein bisschen verpufft. Er hat wirklich viel versucht, hat 7 Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel vorgenommen, dazu 3-mal in der Pause gewechselt, hat allerdings ja, alles nicht so wirklich geholfen. Ich glaube, spätestens seit der Halbzeit dürfte ihm die Schwere der Aufgabe bewusst sein. Ja, er musste auch ein erstes Mal laut werden in der Halbzeit, was eigentlich nicht seine Art ist. Also ja, die Situation ist alarmierend. Die Fans stellten sogar den Support teilweise ein, waren alles andere als amused. Ja, und die Schalker Mannschaft scheint jetzt auch bei den Fans den Kredit verspielt zu haben. Und 5 Punkte Rückstand auf den Platz 15, das gibt ja deutlich zu bedenken.
Ja, da kann man sagen, da geht es jetzt wirklich nur noch um Punkte auf Schalke. Man hat die guten Eindrücke vom Testspiel gegen Almelo nicht ansatzweise bestätigt. Ja, Schalker Trainer Geretz betont aber auch, dass es keiner mit Absicht macht und man natürlich hart arbeiten wird, um da unten rauszukommen. Ja, Worte, die natürlich irgendwo selbstverständlich sind in der Situation. Es wird allerdings nicht leichter. Nächste Woche Heimspiel gegen Hannover. 96 aktuell Vierter, steht schon ein Brett vor der Haustür, möchte ich mal sagen. Und ja, aber gibt natürlich keine Ausreden mehr und da müssen dann auf jeden Fall Punkte her. Auf der anderen Seite, um das Spiel kurz zuzumachen, KSC Wir hatten es drüber, gute Leistung, haben, denke ich, alles zum Spiel gesagt, was wichtig ist und zur Situation. Als nächstes fährt man dann nach Hamburg zu St. Pauli, zum aktuellen Tabellenführer. Und ja, darf man gespannt sein. Der KSC vom Spiel gegen Schalke wird sich da durchaus vielleicht auch ein bisschen was ausrechnen.
Ja, nach Thomas Reis musste der zweite Trainer in dieser zweiten Bundesliga-Saison gehen. Braunschweig stellt Jens Hertel nach der Niederlage bei Elversberg 0-3 frei. Ja, bevor wir da noch mehr auf den Trainerwechsel eingehen, wollen wir nochmal aufs Spiel schauen, das letztendlich die Verantwortlichen dazu bewegt hat, den Trainer freizustellen.
Ja, Braunschweig ist einfach nicht ins Spiel gekommen. Deswegen lagen wir folgerichtig zur Halbzeit 2-0 hinten. Ersten Schuss hat Braunschweig nach 32 Minuten abgegeben, zur Halbzeit 9-2 Schüsse für Elversberg. Braunschweig hat selbst nur 11 Angriffe gefahren, zum Vergleich Elversberg 21. Und ja, Elversberg war nicht nur aktiver, war einfach auch deutlich präziser im Spiel nach vorne. So Passquote an sich ist, glaube ich, recht ausgeglichen. Aber alles, wie gesagt, was vertikal ist, bei Braunschweig absolute Horrorwerte. Gefühlt, überspitzt formuliert, kein Pass nach vorne kam eigentlich an. Gegen den Ball sehr abwartend, wie auch ja, gewohnt unter Hertel. Braunschweig nur 2 hohe Balleroberungen in der ersten Halbzeit, sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite Elversberg mit 8, auch nicht die Welt. Aber immerhin ein ordentlicher Wert, und ein ordentlicher Wert hat gereicht, um 2-0 zur Halbzeit zu führen.
Ja, nach der Halbzeit haben dann die Braunschweiger nochmal irgendwie versucht, ins Spiel zurückzukommen, aktiver zu werden, aber offensichtlich hat das auch nicht viel bewirkt.
In der zweiten Halbzeit haben sie es versucht, aktiver zu gestalten, mehr die Initiative zu ergreifen, aber auch nicht irgendwie versucht, fußballerisch durchzukommen. Viele lange Bälle geschlagen, sehr viele lange Bälle, dann aktiv auf den zweiten Ball gegangen, im Gegenpressing, hat auch ganz ordentlich funktioniert, sage ich mal. Aber einfach kaum Torgefahr ausgestrahlt. Zweite Halbzeit auch nur 7 Ballaktionen im gegnerischen 16er gehabt. Einfach viel zu wenig. 4-4 Schüsse. Also man hat jetzt auch wirklich ja, eigentlich nie den Eindruck, dass das nochmal kippt. Und dann der 96. Minute mit dem 3-0 war dann ja, endgültig der Deckel drauf. Ballbesitzspiel war einfach zu schlecht von Braunschweig. Hatten 25 Positionsangriffe, daraus nur 2 Schüsse kreiert. Und diese 2 Schüsse waren aber auch nicht gefährlich, nur 0,1 XG, sogar nicht mal die beiden Schüsse. Also ja, einfach nicht gut. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, Elversberg eben ja schon sehr unangenehm zu bespielen, macht es einfach nach wie vor gut. Immer sehr intensiv, wieder mit vielen Sprints und intensiven Läufen, sind da auch ganz weit oben, haben an sich nicht mal ja, ihre beste Saisonleistung abgerufen, aber ja, das war auch nicht nötig, wie gesagt, dennoch am Ende souverän 3-0 gewonnen.
Ja, Elversberg weiterhin richtig gut drauf, seit 6 Spielen ungeschlagen, in dieser Zeit 14 Punkte gesammelt, also wirklich top, also ja, dem Aufsteiger ist auch zuzutrauen, nächste Woche in Magdeburg 3 Punkte zu entführen. Ganz anders sieht es bei Braunschweig aus, die natürlich jetzt am Boden liegen mit der Trainerentlassung. Was Hoffnung gibt, ist in der nächsten Woche ein Heimspiel, denn zu Hause ist in dieser zweiten Liga für jede Mannschaft immer was drin, auch wenn der Gegner Fortuna Düsseldorf heißt. Wie gesagt, Braunschweig trennt sich von Jens Hertel. Ja, Tabellenletzter, die Entwicklung zeigt in den letzten Wochen weiterhin ja, in die falsche Richtung, dementsprechend ja, durchaus nachvollziehbar, dass man sich da trennt.
Ja, nachvollziehbar und auch irgendwo ja, fast zu erwarten, jetzt vor allem nach der klaren Niederlage beim Aufsteiger. Insgesamt jetzt 3-mal in Folge verloren, in den 3 Partien 10 Gegentore kassiert, also viel zu viel. Auf der anderen Seite, offensiv hat man bislang knapp 14 Expected Goals kreiert, das ist allein schon nicht viel. Platz 16 ist das ligaweit. Aber das Schlimme ist eben die Chancenverwertung, wo man einfach die schwächste Chancenverwertung der Liga hat. Man hat nur 6 Tore aus diesen Chancen erzielt. Nur 21% der Schüsse kommen aufs Tor, hatten wir es ja auch schon öfter drüber, ein absoluter Horrorwert. Vor allem, wenn man sich anschaut zum Vergleich, Kaiserslautern bringt über das Doppelte, bringt 43% seiner Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten. Also da auf jeden Fall ja, viel Luft nach oben. Defensiv, wenn man sich anschaut, durchaus ähnlich, 15 Expected Goals, die man zugelassen hat. Man hat aber mehr kassiert, als die an sich zu erwarten waren, nämlich 18. Und da zeigt sich dann eben schon ganz klar, ja, Jens Hertel schuldig, aber dass eben auch die Qualität in beiden Strafräumen, wo es dann einfach auch entscheidend ist, zu gering ist. Und deswegen unter dem Strich, soll kein Schönreden sein, aber hätte man schon wahrscheinlich mehr als 5 Punkte verdient. Expected Points liegen bei knapp 13. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel. Aber ganz abgeschlagen letzter hätte man auch nicht sein müssen.
Ja, du hast es angesprochen, die Chancenverwertung natürlich auch irgendwo ein Thema, das bei den Spielern liegt, denn ja, Jens Hertel kann die schlecht selber reinschießen, weil er sich, was er sich allerdings ankreiden lassen muss, ist die ja, fehlende Weiterentwicklung, was die spielerische Komponente angeht.
Genau, da bin ich auch vollkommen bei dir vor der Saison, Trainerwechsel von Schiele zu Hertel. Warum? Da hatten wir es, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon drüber, habe ich nicht ganz verstanden, weil das eigentlich recht ähnlich ist. Und letztendlich war es auch sehr ähnlicher Fußball. 43% Ballbesitz, nicht viel, kaum in 1-gegen-1 Situationen offensiv gegangen, ja, defensiv sehr passiv verteidigt, obwohl man wenig Ballbesitz hat, ist man sowohl in puncto geführten Zweikämpfen als auch bei abgefangenen Pässen nur irgendwo im Mittelfeld daheim. Also das ist nicht gut. Mit Ball fehlt es einfach, wie gesagt, 43% Ballbesitz. Nur Hansa Rostock hat eine schwächere Passquote. Man hat die meisten langen Pässe der Liga gespielt. Man hat die unpräzisesten Pässe ins letzte Drittel gespielt. Also spielerisch war auf jeden Fall keine Weiterentwicklung zu sehen. Und nach dem 0-3 jetzt für mich auch ein nachvollziehbarer Schritt, die Entlassung.
Ja, bei den Braunschweigern herrscht aktuell ja viel Chaos. Geschäftsführer Vollmann ohnehin schon lange in der Kritik. Ja, man wird sehen, wie es jetzt mit Interimstrainer Marc Pfitzner weitergehen wird. Zwei Spiele bekommt er. Zum einen, ich habe es angesprochen, nächste Woche zu Hause gegen Düsseldorf und zum anderen dann das Derby in Hannover, wo man natürlich dann ja wieder viel gut machen kann. Allerdings ist es bis dahin ein langer Weg.
Die nächste Partie, die wir analysieren, lautet Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. 1-3, schon vor dem Spiel, ja, unterschiedliche Formkurven, hat sich jetzt durch das Ergebnis nochmal bestätigt. Hansa Rostock wahrscheinlich auch deswegen schon vorher Außenseiter gewesen. Der Trend nicht für das Team von Alois Schwarz gesprochen, aber die Leistung war auf den ersten Blick gar nicht so schlecht.
Ja, das zeigen die ja, einfachsten Statistiken, die wir herziehen können, zum Beispiel die Expected Goals, wo Rostock mit 2,7-1,8 deutlich überlegen war, genauso bei den Abschlüssen 21-10 für Rostock, aber letztendlich steht eine 1-3 Niederlage, obwohl man nicht schlecht ins Spiel gestartet ist, hat er wirklich nicht unverdient das 1-0 erzielt, vor allem über Ecken auch gefährlich gewesen, allerdings ohne zu treffen, was Alois Schwarz dann auch noch im Nachgang bemängelt hat. Ja, und letztendlich hat man dann das Spiel zwischen der 30. und 60. Minute fast schon hergeschenkt, muss man sagen. Selbst nach Ecken zwei Tore kassiert. Natürlich unheimlich bitter für eine Mannschaft wie Hansa, die eigentlich körperlich stark ist. Beim 1-1 den Rückraum schlecht verteidigt. Ebenso, was bitter ist, das Zweikampfverhalten vor dem 2-1. Also ja, Fehler, die vermeidbar sind und auch unfassbar teuer, wie man an diesem Spiel sehen konnte.
Auf der anderen Seite Hansa, ja, wirklich nicht bekannt für irgendwie Ballbesitz oder gepflegtes Passspiel. Oder irgendwie sonst was Spannendes mit Ball, wenn man das mal so hart ausdrücken möchte. Ja, viele lange Bälle normal an der Tagesordnung, wenig Ballbesitz. Aber ja, das war für mich durchaus überraschend am Wochenende anders.
Ja, spielerisch war das durchaus nicht schlecht von Hansa. 55% Ballbesitz, dazu 84% Passquote, die beste der Saison. Und auch nicht nur brotloser Ballbesitz, wie schon die Anzahl der Expected Goals und Abschüsse gezeigt haben, aber eben auch ja, viel kreiert aus dem Ballbesitz, 13 Schüsse, auch das Topwert der bisherigen Saison hat da häufig mit präzisen Pässen auf die Außenspieler, auf die Flügelspieler ja, für Gefahr gesorgt. Viele Angriffe über den Flügel und folglich auch viele Flanken mit 32 an der Zahl. Allerdings hat es ja so ein bisschen gefehlt, sich da Großchancen zu kreieren. Zu selten ist man da wirklich hinter die letzte Kette der Kieler gekommen, die ja nicht gerade tief stand. Im letzten Drittel wurden teilweise falsche Entscheidungen getroffen und ja, teilweise wirkte man dann auch mit den vielen Flanken etwas ideenlos. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch einige Chancen.
Ideenlos sind die Kieler ja meiner Meinung nach eher selten mit Ball, ja durchaus ein Team, das da schon Ideen hat und wenn es der zweite Ball ist, aber ja, gegen Rostock war es dann doch eher wenig, was sie offensiv zustande gebracht haben, was natürlich auch an Rostock lag.
Ja, Rostock war wirklich sehr giftig gegen den Ball und hat früh gestört, 24 hohe Balleroberungen, das ist ein sehr hoher Wert, hat da wirklich Holstein immer wieder zu Ballverlusten gezwungen und deren Ballbesitzspiel eigentlich top verteidigt, muss man wirklich sagen. Nur zwei Schüsse aus dem geordneten Positionsspiel von Kiel, mit Abstand Tiefstwert in dieser Saison für Kiel. Ja, unterstreicht nochmal wirklich die ja, gute Leistung der Rostocker und zeigt gleichzeitig, dass man wirklich in allen Phasen des Spiels wach sein muss, um in dieser zweiten Liga zu punkten, denn wie gesagt, bei Standards hat man es dann so ein Stück weit hergegeben.
Bisschen ähnlich wahrscheinlich das Spiel von Kiel wie der letzte Auswärtssieg beim KSC, wo man 2-0 gewonnen hat. Bisschen anders, als man es vielleicht aus Kiel gewohnt ist mit Ballbesitz oder sonst was, sondern eher die Kategorie Arbeitssieg und dreckiger Sieg unter die das ganze Feld.
Ja, richtig. In der Offensive war man sehr effektiv und in der Defensive hat man trotz allem nicht schlecht verteidigt, zumindest was zugelassene Großchancen angeht. Denn da stand es bis zur Halbzeit 2-2, bis zur Nachspielzeit 2-2. Ja, defensiv mit Top-Werten, 94 Defensivduelle geführt, davon 71% gewonnen. Auch das sind Top-Werte in dieser Saison für Holstein. Vor allem kleine Bekel und Sander sind da hervorzuheben, die da jeweils 13 Duelle geführt haben. Dazu hatte man noch einen gut aufgelegten Torwart Weiner, der 8-mal parierte und insbesondere in der Schlussphase nochmal richtig stark reagiert hat. Dazu 3 Flanken abgefangen hat und auch mit Ball sehr sicher war mit 9 von 10 angekommenen Pässen.
Ja, unter dem Strich, Holstein bleibt oben dran, schießt sogar noch ein bisschen nach oben auf Platz 3 in der Tabelle. Da ist man mittendrin statt nur dabei. Und ja, Kiel hat gezeigt, dass man eben auch mit Abwehrarbeit und Standards Spiele gewinnen kann. Nicht erst seit gestern ein wichtiges Mittel in der zweiten Liga. Spielerisch will das Team von Raps sicherlich wieder eine Schippe drauflegen. Und da bin ich mir auch sicher, dass man dazu durchaus in der Lage ist. Aber das nächste Heimspiel gegen technisch starke, gegen filigrane Nürnberger wird auf jeden Fall spannend. Und da wird man auch defensiv wieder gefordert sein. Auf der anderen Seite Rostock, 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen. Natürlich besorgniserregend, viel zu anfällig aktuell bei Standards. Keiner lässt bislang mehr Expected Goals nach Standards zu. Selbst ist man vorne zwar gefährlich, aber nicht effektiv genug. Und das ist eine Mischung, die natürlich nicht gut ist. Ja, grundsätzlich keine schlechte Leistung. Christian hat es, denke ich, recht ausführlich geschildert. Darauf kann man durchaus aufbauen. Aber, großes Aber, Punkte bleiben aus. Und die braucht Rostock jetzt dringend in Wehen. Die braucht auch Alois Schwarz dringend in Wehen. Denn ansonsten reden wir vielleicht bald über die dritte Trainerentlassung.
Ja, das wildeste Spiel fand wohl an diesem Wochenende in Düsseldorf statt. Die Fortuna gegen Kaiserslautern 4-3 unter dem Motto Fortuna für alle. Gab es ja freien Eintritt für alle Fans, aber auch Tore für alle.
Ja, viele Tore für alle, viele Tore für Kaiserslautern. Vor allem in der ersten Halbzeit Kaiserslautern zwischenzeitlich 3-0 geführt. Aber muss man auch ehrlicherweise sagen, das Ganze ziemlich aus dem Nichts. Gab eigentlich niemals Chancen für 3 Tore in der Phase, hatten in der ersten Halbzeit insgesamt 5 Schüsse. Einer davon war abgefälscht, führte zum Tor, 1 war ein Eigentor und das dritte Tor war ein Nachschuss von Ritter. Ja, ansonsten Kaiserslautern eigentlich wenig am Spiel teilgenommen. Im ersten Durchgang 27% Ballbesitz, 66% Passquote. Fortuna hingegen um Spielkontrolle bemüht. Aber ja, auch nicht sonderlich viel kreiert. Dennoch zur Halbzeit 12-5 Schüsse für Düsseldorf, aber hinten gelegen. Aber das Ganze vielleicht so ein bisschen zum Kippen gebracht hat, war eben, dass das 1-3 vor der Halbzeit fällt und eben das Ganze nicht mit 0-3 in die Pause geht.
Ja, wenn man jetzt mal die Statistiken und Zahlen der zweiten Halbzeit isoliert betrachtet, würde man auch nicht unbedingt auf ein 3-0 für die Fortuna in dieser zweiten Halbzeit kommen.
Auf keinen Fall, würde ich sagen. Also wirklich auf keinen Fall. Die zweite Halbzeit war bezüglich der Zahlen eigentlich recht ausgeglichen. 3-0 in der zweiten Halbzeit für Düsseldorf ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, genauso verrückt, wie das Kaiserslautern zwischenzeitlich 3-0 geführt hat. Du hast es angesprochen, die Statistiken zweiter Halbzeit. Hat Kaiserslautern dann sogar mehr Torschüsse als Düsseldorf, 9-8. Zweite Halbzeit Kaiserslautern sogar ein bisschen mehr Ballbesitz als Düsseldorf. Düsseldorf hat an sich nur 0,4 Expected Goals herausgespielt. Auch da die Tore einfach wieder recht verrückt und an sich keine Großchancen. Ein abgefälschter Distanzschuss, in Abführung normaler Distanzschuss und ein aber auch wirklich gut rausgespieltes Tor. So war es 3-3. Mit Spielen und Gehen einfach da gezeigt, wie man Mannorientierungen, in dem Fall die von Kaiserslautern, einfach gut aushebeln kann. Und deswegen hat es das Ganze dann so zum Kippen gebracht.
Ja, auch wenn es die nackten Zahlen nicht hergeben, kann man dennoch, glaube ich, feststellen, dass da Trainer Thune gut reagiert hat.
Ja, Thune hat umgestellt zur Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat man oft mit 2-1 aufgebaut, mit den 2 IVs und davor mit Engelhardt auf der 6. Das war dann anders. Jetzt hat man mit 3 Mann aufgebaut. Das hat auf jeden Fall nicht geschadet dem Team, würde ich behaupten. Auch ansonsten gut gewechselt. Christos Zolles bislang sehr stark in der Saison diesmal gar nicht im Spiel gewesen, ist zur Halbzeit raus. Allgemein hat man es eben in der ersten Halbzeit gar nicht geschafft, über die Flügel Gefahr zu erzeugen. Das war in der zweiten Halbzeit ja dann auch nicht mehr das große Ziel. Da hat man dann versucht, viel durch die Mitte zu spielen. Man hat insgesamt im Spiel nur 11 Flanken geschlagen. Im Saisonschnitt liegt Düsseldorf bei 22, also wirklich da einfach viel durch die Mitte gespielt. Das hat dann gut geklappt. Das hat Kaiserslautern nicht geschafft zu schließen. Deswegen haben sie dann später auch auf 4-2-3-1 umgestellt, weg von der Dreierkette. Aber ja, war zu spät und hat eben nicht mehr für einen Punktgewinn gereicht.
Ja, wenn man einen Spieler des Spiels bestimmen möchte in dieser Partie, dann kommt man sicherlich nicht an Doppelpacker Tanaka vorbei, oder?
Definitiv. Tanaka bislang nicht als Torjäger in Düsseldorf bekannt. Hat jetzt zuvor in 59 Zweitligapartien 2 Tore erzielt, jetzt in einem Spiel 2 Tore erzielt. Er hatte ja einen schwierigen Saisonstart nach Wechselgerüchten auch viel Kritik innerhalb Düsseldorf abbekommen, aber jetzt einfach eine Top-Leistung gezeigt. Auch im Laufe des Spiels, muss man auch sagen, am Anfang auch wenig drin gewesen wie ganz Düsseldorf. Aber ja, 90% Passquote, 12 Pässe ins letzte Drittel gespielt, davon 9 angebracht. Das sind super Werte und bestätigen das Ganze. Also ja, hat da seine starken Leistungen von der Nationalmannschaft Japans, die er auch schon gegen Deutschland jetzt zweimal gezeigt hat, durchaus fortgesetzt.
Ja, unterm Strich 7 Tore, eine extrem wilde Partie mit, glaube ich, sehr verrücktem Drehbuch.
Definitiv, ja, wirklich irgendwo ja, klassische Samstagabendunterhaltung. Nur eben auf dem Fußballplatz. Spiel gibt eigentlich niemals 7 Tore her. Expected Goals sind insgesamt nicht mal bei 3 auf beiden Seiten, also zusammen addiert. Das ja wirklich, wirklich verrückt, wahrscheinlich ja, einmalig soll man nie sagen, aber schon ein verrücktes Drehbuch, wie du es gesagt hast. Beide einfach mit vielen Nachlässigkeiten, beide haben 9 Abschlüsse nach eigenem Ballverlust zugelassen, also viel zu viel. Ja, aber natürlich für Fortuna extrem wichtig, waren jetzt zuvor 3-mal sieglos und jetzt eben, du hast es angesprochen, volles Haus gehabt mit der Aktion Fortuna für alle. Und ja, und ich glaube, wer da im Stadion war, hat vielleicht auch Lust, mal wiederzukommen. Auf der anderen Seite natürlich für Kaiserslautern ist es bitter. 3-0 geführt, wieder sichere Sieger ausgesehen, wären dann ja auch punktgleich gewesen mit den beiden Spitzenreitern aus Hamburg, aber so war es dann doch nicht.
Ja, die Lauterer wollen sich natürlich wieder zurückmelden, nachdem jetzt diese Sieg- bzw. niederlagenfreie Zeit vorbei ist. Nächste Woche zu Hause gegen den HSV, also da erwartet den HSV sicherlich eine heiße Partie. Ja, Düsseldorf hingegen, wir haben es auch schon vorhin thematisiert, fährt zum Schlusslicht nach Braunschweig. Da wird der nächste Sieg sicherlich das große Ziel sein.
Beim Duell der Aufsteiger zwischen Osnabrück und Wien Wiesbaden gab es einen bitteren Rückschlag für den VfL Osnabrück, die jetzt zuvor nach 3 Spielen ohne Niederlage verloren haben. Bitter ist das Ganze natürlich zum einen, weil es zu Hause an der Bremer Brücke war und zum anderen, weil es gegen den Mitaufsteiger und den direkten Konkurrent gegen Wien war, die aber meiner Meinung nach verdient gewonnen haben.
Ja, richtig. Insbesondere in der ersten Halbzeit war da Wien die deutlich bessere Mannschaft. Osnabrück da wirklich teilweise schlecht verteidigt, immer wieder Durchbrüche der Wiener über den Flügel zugelassen. Vor allem über die linke Seite kam da Wien immer wieder in den Angriff, fast 42% der Angriffe über links außen. Lee war da ein wichtiger Faktor, der sich immer wieder von seiner Halbposition auf links hat fallen lassen, viele progressive Pässe empfangen hat, also sich wirklich gut bewegt hat und das Spiel seiner Mannschaft vorangetrieben hat. Darüber hinaus sehr passsicher für seinen Offensivspieler, 28 von 31 Pässen kamen an den Mann, also wirklich sehr clever agiert, sich gut bewegt und letztendlich auch noch das Tor zum 1-0 gemacht.
Du sagst es, Lee, zum einen viele progressive Pässe empfangen, zum anderen auch selbst sehr passsicher gewesen, lässt natürlich auch darauf schließen, dass Osnabrück passiver als sonst war und auch einfach unter dem Strich zu passiv.
Ja, richtig. Also das war in und um den 16er einfach zu luftig verteidigt. Wien konnte 9-mal mit dem Ball am Fuß in den 16er eindringen, so häufig wie noch kein Osnabrücker Gegner. Also deutlich zu wenig Präsenz der Osnabrücker im Zweikampf, zu viel Platz auf dem Flügel. Die Wiener haben dann eben nicht geflankt, sondern diesen Raum genutzt und in den Strafraum ja, eingedrungen. Ja, viele Wiener Angriffe führten letztendlich dann auch zu Angriffen, nämlich 39% an der Zahl, also viel zu viel. Allgemein war es ein sehr zweikampfintensives Spiel, wie man es, glaube ich, auch erwarten konnte. Nach dem Geschmack von Tobi Schweinsteiger ja, war da seine Mannschaft zu oft der zweite Sieger. 264 Duelle gab es auf dem Platz, Höchstwerte für beide Mannschaften. Allerdings muss man da nochmal ja, die Aussage von Schweinsteiger relativieren, denn die Quote lag bei ca. 50-50.
Apropos Schweinsteiger, ich habe die Pressekonferenz auch gesehen von nach dem Spiel und war ja mit vielen Dingen unzufrieden. Unter anderem auch damit, dass sein Team seinen Matchplan nicht wirklich zu 100% in jeder Situation so ausgeführt hat, wie er sich's wohl gerne vorgestellt hätte.
Ja, richtig. Und wenn er da von diesen 50-50-Bällen spricht, dann sind das sicherlich auch nicht alle, sondern die entscheidenden, die dann immer bei wen waren, so auch beim 1-0, als die Osnabrücker im Spielaufbau einen Ballverlust zu verzeichnen hatten. Vielleicht war es ihm dann so ein bisschen zu viel klein-klein, wenn er davon sprach, dass der Matchplan nicht eingehalten wurde. Nur 8% der Pässe bei Osnabrück in diesem Spiel lang. Top-Wert, dazu 86% Passquote, auch das Top-Wert. Aber anscheinend wollte Schweinsteiger diese zweikampfstarken Wiener häufiger mit langen Bällen überspielen. So hätte ich das zumindest interpretiert.
Osnabrück zurückgelegen und musste dann natürlich viel ins Risiko gehen und musste offensiv mehr machen. Bislang jetzt nicht die Paradedisziplin und auch am vergangenen Wochenende hat man sich einfach zum einen nicht belohnen können, aber wahrscheinlich auch einfach zu wenig große Torchancen herausspielen können.
Ja, richtig. Man hat zwar viele Angriffe gefahren, auch viele Abschlüsse kreiert, insgesamt 19-15, aber wie du schon sagst, zu selten die große Gefahr entwickelt. Bis zum 0-2 nur eine gute Chance entwickelt, die allerdings auch ein Geschenk war von Wehener Seite.
Auf der anderen Seite Wehen, du hast es schon angesprochen, war ein Geschenk, aber ansonsten Wehen einmal mehr gut verteidigt. Das ist das, was die Elf von Kautschinski so stark macht, auch offensiv. Nicht immer sonderlich torgefährlich, aber zweite Liga auf die Basis einfach gut zu verteidigen. Und das hat Wehen auch am Wochenende wieder geschafft.
Ja, richtig. Sie waren unheimlich präsent in den Defensivduellen. Ganze 113 geführt, fast 70% davon gewonnen. Ja, Schweinsteigers Kritikpunkt wird bestimmt in diesem Aspekt berechtigt sein, vor allem im offensiven 1 gegen 1, wie die vielen Defensivduelle der Wiesbadener zeigen, war Osnabrück zu harmlos. Häuser ist da nochmal hervorzuheben im Mittelfeld, nicht nur wegen seinem schönen Freistoßtreffer zum 2-0, hat auch die meisten Defensivduelle bei Wehen geführt und war an 6 Torschüssen direkt beteiligt. Ja, allerdings bei all der guten Defensivarbeit war Wehen auch im Ballbesitz nicht schlecht, teilweise wirklich gut hinter die AV gekommen, wie es schon erwähnt hatte, für Gefahr gesorgt. Letztendlich wirklich ein guter Auftritt mit verdientem Sieg.
Du sagst es, guter Auftritt, verdienter Sieg. Nächstes spannende Spiel wartet nächste Woche. Wir haben schon angesprochen gegen Rostock, wo man sicherlich nachlegen möchte, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Und ja, da denke ich, durchaus auch in der Lage dazu ist. Auf der anderen Seite, VfL Osnabrück bleibt auf Rang 17. Ein Punkt hinter Schalke, 6 Punkte hinter Platz 15. Sehr bitter, enttäuschend für Schweinsteiger und seine Mannschaft. Als nächstes geht's nach Fürth. Das ist eines der Teams, auf die man 6 Punkte Rückstand hat. Und auch wenn es nicht leicht wird, Fürth ist heimstark, wird das Ziel natürlich sein, den Abstand zu verringern.
Bevor wir zu unserem wöchentlichen Stat der Woche kommen, darf natürlich auch die letzte Partie nicht fehlen. Hannover 96 gewinnt 2-1 gegen die Magdeburger und das vor allem wegen einer, glaube ich, guten ersten Halbzeit.
Ist korrekt. Die erste Halbzeit von Hannover war wirklich top. Super Zugriff auf den Gegner, auf Magdeburg gehabt. Vor allem in den ersten 30 Minuten immer wieder hochgepresst, hatten 11 Balleroberungen im Angriffsdrittel, wirklich für 30 Minuten super wert. Das war der Schlüssel zum Erfolg in den ersten 30 Minuten auf jeden Fall.
Zeigt allerdings gleichzeitig auch, dass den Magdeburgern aktuell so ein bisschen die Ballsicherheit fehlt.
Ja, bin ich auch bei dir. Ist natürlich fast ein bisschen tödlich bei dem System von Titz. Ballsicherheit fehlt aktuell wirklich komplett übertrieben, aber in vielen Momenten. Hatten jetzt 123 Ballverluste gegen Hannover, das ist Saisonhöchstwert. In der Folge daraus ergaben sich einfach viele Umschaltsituationen für Hannover. So fällt dann auch das 1-0 von Leopold nach einem Ballverlust, auch wenn das Tor ein bisschen glücklich ist, weil der Schuss abgefälscht ist. Aber ja, Leopold, Torschütze, ohnehin super Spiel gemacht. Wenn man zurück überlegt, in den ersten beiden Saisonspielen 90 Minuten auf der Bank gesessen, dann am dritten Spieltag eingewechselt, gute Leistung gezeigt und seitdem nicht mehr wegzudenken im Zentrum, wirklich in Topform, muss man einfach sagen. Auch gegen den Ball hat er einfach die meisten Balleroberungen auf dem Feld, hat 19 Balleroberungen gehabt, hat die meisten Defensivduelle von Hannover geführt und ist auch der fleißigste Spieler auf dem Platz gewesen bezüglich seiner Laufleistung mit 12,4 Kilometern, da so viel wie kein anderer. Und ja, war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor für Hannover und wie gesagt, gute erste Halbzeit, in der sie dann auch einfach das zweite Tor hätten machen können.
Ja, sicherlich nicht neu zu beobachten, die Hannoveraner Flexibilität, In diesem Spiel sah es dann so aus, dass man dann ja nach der Führung und je nach Dauer des Spiels die Pressinglinie etwas nach hinten verlagert hat.
Richtig, du sagst es, ist schon öfter so bei Hannover gewesen, dass man am Anfang hochpresst, in Führung geht und dann situativ gerne auch mal ein bisschen tiefer verteidigt. Das war wieder so. Ich habe es gerade angesprochen, 11 hohe Balleroberungen in den ersten 30 Minuten. In den restlichen 60 Minuten waren es dann insgesamt nur noch 5 hohe Balleroberungen. Also ja, das unterstreicht das Ganze, denke ich, ganz gut.
Ja, das tiefere Verteidigen scheint dann allerdings auch die Magdeburger in Halbzeit 2 ein wenig besser ins Spiel kommen zu lassen.
Ja, ist richtig. Magdeburg dann im zweiten Durchgang 59% Ballbesitz. Vor allem die Anfangsphase war dann noch sehr ausgeglichen diesbezüglich. Ja, lag aber wahrscheinlich auch daran, dass Titz umgestellt hat, zur Halbzeit schon dreimal gewechselt, war auch sehr unzufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Normal immer jetzt im 3-4-3 unterwegs, war dann situativ dann durchaus auch mal eine Viererkette, auch mal eine Doppelspitze mit Castaños und Schuler phasenweise. Deshalb wahrscheinlich auch mit überdurchschnittlich vielen Flanken gearbeitet. Magdeburg 21 Flanken geschlagen, Saisonschnitt liegt lediglich bei 11, also fast das Doppelte. Ja, sind dann zurück ins Spiel gekommen, 1-1 durch Artig. Durch Artigs erstes Saisontor, auch ja, Kategorie Traumtor. Ja, Hannover in der zweiten Halbzeit eher weniger gemacht, du hast es gesagt, ich habe es gesagt, aber erhalten dann den Elfmeter zum 2-1 und gewinnen dann am Ende auch nicht unverdient, sondern verdient.
Ja, unterm Strich Magdeburg, wie so häufig in vielen Statistiken, gut dabei, mehr Ballbesitz, Ballaktionen im 16er ausgeglichen, Torschüsse mit 13-12 auch relativ ausgeglichen, allerdings in den entscheidenden Werten dann ja, meistens nur der zweite Sieger.
Ist richtig und so war es auch jetzt wieder. Schüsse im 16er, wenn man sich die nämlich anschaut, da liegt Hannover dann mit 7-4 relativ deutlich vorne. Auch Expected Goals sprechen klar für Hannover, deswegen, ich habe es gesagt, 2-1, ein Ergebnis, das meiner Meinung nach definitiv in Ordnung geht. Magdeburg zieht sich jetzt aktuell auch so ein bisschen durch, kreiert derzeit zu wenig klare Torchancen, haben in den letzten 4 Partien nur 3 Tore erzielt und hinten, wir haben es auch schon angesprochen, zu viele Ballverluste, immer wieder konteranfällig. Ja, ansonsten nicht alle schlecht, aber das sind auf jeden Fall die Baustellen, wo Titz und Magdeburg arbeiten müssen. Hannover darf man natürlich aber auch nicht vergessen. In Hannover sehr schwer aktuell. Hannover gute Leistung gezeigt. Einmal mehr gezeigt, dass sie gut verteidigen können. Hatten 104 Balleroberungen, nur gegen Düsseldorf mit 105 in der Saison eine mehr. Also da passt wirklich auch vieles. Umschaltspiel auch gut. Ballbesitz kann noch ein bisschen besser werden, das Spiel mit Ball. Aber prinzipiell Hannover ja, sehr komplett und gut aktuell.
Ja, und Hannover nach wie vor dick oben dabei, sind wirklich sehr konstant in den letzten Wochen und das wollen sie dann natürlich auch auf Schalke nächste Woche beweisen. Das wird ja ein sehr spannendes Spiel, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Magdeburg hingegen seit 5 Spielen ohne Sieg, nur 2 Punkte. Nächste Woche wird es nicht angenehmer, zu Hause gegen Elversberg, sehr unangenehmer Gegner, aber daheim gegen den Aufsteiger müssen dann auch mal wieder 3 Punkte her, denn sonst geht's ja weiter nach unten.
So viel zu den 9 Partien, sehr spannende Spiele. Wir sind aber noch nicht am Ende angelangt. Wie jede Woche zum Ende unsere feste Rubrik Stat der Woche, diesmal präsentiert von Christian.
Ja, ihr habt die Zahl vorhin schon gehört. Es waren die 113 Defensivduelle von Wehen, also wirklich eine sehr hohe Zahl. Was wir bei den Schalkern manchmal kritisieren, zu viele Defensivduelle, ist bei den Wehener ja diesmal positiv hervorzuheben, weil sie eben nicht die Kompaktheit verlieren. Also das ist immer wichtig, bei diesen ganzen Statistiken den Gesamtzusammenhang zu sehen, denn dann sind sie auch nur wertvoll.
So viel dazu. Hinter uns liegt ein spannender Spieltag, ein spannender Stat der Woche. Wir freuen uns auf den nächsten. Wer ansonsten auch Lust auf Fußball hat, rund um die zweite Liga, rund um den nationalen und internationalen Fußball, schaut gerne bei uns auf unserer Webseite oder unter Social Media. Unter Ballorientiert findet ihr uns überall vorbei. Ja, freuen uns natürlich auch immer über eure Vorschläge, über eure Wünsche, über euer Feedback und ja, freuen uns auf nächste Woche.
Genau, und genauso viel freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Könnt da gerne ehrlich sein. Natürlich freuen wir uns am meisten über eine gute Bewertung. Ja, ansonsten lasst natürlich ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr und wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Bis Montag.
Ciao.